Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Leseecke 58. Heute lesen wir aus einem Buch, was ich jedem Anfänger sehr empfehle, weil es ist kurz, knapp und sehr gut auf den Punkt und hat ein paar wichtige Sachen drin. Es ist nicht sehr vollständig, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch für einen Studenten, Anfänger oder fortgeschrittenen Laien. Und zwar das Buch von Dr. Seidmir, Homöopathie verstehen und anwenden. Da gibt es noch ein anderes Buch, was auch so heißt, von Urs Maurer und Heidi Krollmann. Ja, wo auch immer es hin ist. Sollte nicht da oben stehen. Schon mir was draus vorgelesen. Ist mir weg. Hat das mir jemand gemopst? Habe ich es ausgeliehen jemandem, ja? Und nicht wiederbekommen. Tja, kann jeder googeln, ne? Urs Maurer und Heidi Krollmann. Ich glaube, es heißt eben auch Homöopathie verstehen und anwenden. Aber gut, das hier ist von Dr. Seidmir und ja, heute lesen wir Seite 46, Arten von Allgemeinsymptomen, geistige, emotionale Symptome. Und ich glaube persönlich, als ich das aufgeschlagen habe, dass wir das schon gelesen haben. Das kommt mir alles sehr bekannt vor, auch wenn ich hier diese Zitate lese. Ja, aber ich halte mich an meine Regel. Ich blätter nur weiter, wenn ich das Gefühl habe, dass es kein Thema so im Podcast drankommen sollte. Wobei auch da habe ich schon ein paar gemacht. Oder was meint ihr? Sollen wir... Nö. Wir machen das. Also. Geistig-emotionale Symptome. Hahnemann legte Wert auf die Gemütssymptome und wir sehen genau, wie der Meister die Wichtigkeit der Richtung der Symptome verstanden hat. Die inneren zuerst, die Gemütssymptome, die äußeren zuletzt, die körperlichen Symptome. Von Kent. Jetzt kommt etwas von Tyler. Von den allgemeinen Symptomen sind die Symptome ersten Grades die geistigen, emotionalen, die Gemütssymptome. Sie nehmen den höchsten Wert ein. Ein ausgeprägtes Gemütssymptom wird immer jede Anzahl Symptome von geringeren Wert ausschließen. Das ist das, was wir in der SAI auch machen, die Hierarchisierung von Symptomen. Das heißt, die Gemütssymptome sind höher zu gewichten als die Körpersymptome, gerade wenn man nicht sicher ist, ne? Wenn irgendwo zweifelt, überlegt, soll ich lieber ein Körpersymptom abdecken oder ein Gemütssymptom? Da werden wir hoffentlich noch zu kommen, was das dann auch genau ist, ne? Kann man eigentlich jeden einfach Charaktereigenschaft, kann man nicht einfach jeden nehmen, ne? Wenn die psychischen Symptome ausgeprägt sind, sind die für die homöopathische Verschreibung vom höchsten Wert und Bedeutung. Wenn eine Person ein ausgeprägtes Gemütssymptom eines Mittels hat und ein ausgeprägtes absolutes Symptom eines anderen Mittels, wird das Mittel mit den Gemütssymptomen Vorrang haben. Mörike war das Zitat. Also wenn drei große Meister, darunter erfreulicherweise auch eine Frau, gibt ja nicht so viele, die da mit dem Herrn Mir einer Meinung sind. Ich weiß, dass sehr viele moderne Homöopathen nicht deren Meinung sind, aus verschiedenen Gründen, während wieder andere moderne Homöopathen extrem deren Meinung sind. Also da geht es sehr auseinander. Gibt also sehr wohl eine große Anzahl an Leuten auch, die die zentralen Gemütssymptome des Patienten nicht am höchsten gewichten. Haben wir auch schon Interviews dazu gehabt im Podcast, wer das so ist. Aber ihr kennt mich, das soll keine Bewertung sein, das ist lediglich eine Feststellung. Und jeder arbeitet so, wie er kann, am besten. Und jeder arbeitet so, dass er im Dienste des Patienten steht und versucht, ihn zu heilen und das ähnlichste Mittel zu finden. Und wenn ihm das gelingt, ist das auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Wie? Finde ich. Der Geist, jetzt kommt von mir der Text, der Geist ist das allerinnerste Element im Menschen. Alle Funktionen, willkürliche oder unwillkürliche, erfolgen von innen nach außen. Übrigens, ne, ich grätsch schon wieder hinein, übrigens ist es auch eine Erfahrung der Epigenetik oder wenn man Stressforschung macht, Traumaforschung macht oder forscht, woraus entstehen intrinsische Krankheiten, ne, dann stellt man fest, dass sowohl Geist als auch Gemütssymptome im hohen Maße beteiligt sind, und zwar ursächlich im hohen Maße beteiligt sind, an chronischen Krankheiten, wie man das bei Trauma sieht. Insofern sind die Ergebnisse, ne, also ein Mensch hat ein Trauma und entwickelt dann chronische Entzündungen, wo er sie entwickelt, ne, ist natürlich nicht irrelevant und ist ja für die Arzneien nachher auch wichtig, dass wir einen Tropismus haben, also einen Organbezug haben, das ist wichtig. Aber man auch mit der modernen Forschung ist es sozusagen überholt, dass man der Meinung ist, dass diese Lokalsymptome an irgendeinem Ort wie ein Hautausschlag, dass das existieren könnte, ohne dass in der zentralen Schaltzentrale des Menschen irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also eigentlich aus der heutigen Sicht müsste man sagen, viele der Krankheitsherleitungen, Pathogenesen, sind überholt, weil dort immer der Teil fehlt, wo die Zentralsteuerung auf der innersten Ebene aus dem Gleichgewicht geraten ist, also wo Emotionen, Gedanken oder andere Stressoren den Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dass überhaupt diese Pathogenese entstehen kann. Und da wird die Traumaforschung unter Umständen ein großes Bresche für uns auch schlagen, in der wir da mitschwimmen können, wenn die Traumaforschung diese Ergebnisse mehr und mehr veröffentlicht und auch dann erklären kann, dass nahezu jede schwere Traumatisierung eine chronische Entzündung nach sich zieht, wird ein anderes Bild mit der Zeit auch auf die Medizin werfen und wird dann hoffentlich im Nachfolger auch ein anderes Bild auf das die Symptome unterdrückende Art und Weise der Medizin werfen können. So Traumaforschung im hochwissenschaftlichen Sinne ist wieder mal eine Möglichkeit wie Epigenetik, die Bresche zu schlagen in das veraltete, körperzentrierte Weltbild der Medizin. Wenn der Mensch etwas vorhat oder plant, erscheint der Entwurf zuerst im Geist. Da habt ihr gehört, draußen die Glocke? Reisen gleich die Kühe durch Chur. Das ist ja das Problem, wenn man in so einem ländlichen Kanton wohnt. Ist man nie sicher, ob nicht gleich eine Kuh um die Ecke kommt. Dann wird der Plan oder der Befehl an die Nerven übermittelt. Also zuerst habe ich eine Idee, dann wird es übermittelt und dann an die ausführenden Organe weitergegeben. Wenn es keinen Befehl vom Geist gibt oder der Befehl abgebrochen wurde, wird alles abgebrochen, selbst wenn alle anderen Organe in Ordnung sind. Die Lebenskraft ist im ganzen Menschen gleich vorhanden. Wenn die Lebenskraft nicht im Gleichgewicht oder gestört ist, der ganze Mensch mit seiner Lebenskraft gestört und als Folge kommt es zu Veränderungen auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Teilen des Organismus. In der Homöopathie werden demzufolge Veränderungen in den zentralen, grundlegenden und wichtigen Teilen, Elementen auftreten. Logischerweise als zentrale, grundlegende und wichtige Veränderungen angesehen. Da alle Funktionen im Menschen von innen nach außen erfolgen und das auch immer so sein wird, ist jeder Versuch, die äußeren Teile zu reparieren, ohne die innere Veränderung zu berücksichtigen, langfristig zum Scheitern verurteilt. Selbst wenn eine Besserung stattfinden sollte, ist sie nur vorübergehend. Die innere Störung wird weiterhin die äußeren Teile in Mitleidenschaft ziehen, wird die innere Störung fälschlicherweise unterdrückt, wird das den äußeren Ausdruck der Krankheit beeinflussen. Daher müssen wir bei jeder Krankheit die inneren zentralen und wichtigen Symptome aufmerksam ermitteln. Ja, also das ist auch einer der zentralen Inhalte dieses Podcasts, die letzten 400 Folgen. Also wer das da liest, kann sich auch den Podcast sparen. Und da ist eigentlich alles mit gesagt, was es braucht und was auch dann in vielen anderen Bereichen der Naturheilkunde auch schiefläuft. In puncto Nachhaltigkeit und Unterdrückung. Ne? Das soll weiterhin keine Schelte sein. Also wir haben uns ja mit der Homöopathie auch immer wieder da exponiert, indem wir dann aufgrund solcher Texte uns dann erheben und das Gefühl haben, wir sind eigentlich auch eigentlich die aller Einzigen, die es überhaupt verstanden haben. Das ist auch falsch. Weil wir sehen, wie auch intern wir zerstritten sind, also da wir gar nicht als eine Homöopathie auftreten, ist das auch immer absurd, das denn so darzustellen. Und es gibt ja sehr wohl Situationen im Alltag von Menschen, wo es dann eben diese lokalen Unterstützungen, die ja nicht immer sofort unterdrücken, auch sehr wohl benötigt. Hallo, mir hat jemand im Chat zugewinkt. Ist das nicht schön? Da habe ich nicht so das Gefühl, ich sitze hier so alleine. Hallo. So, jetzt bin ich auch schön rausgekommen, aber das war's wert. Gut, wir lesen weiter. Der zweite Grund, warum die geistig-emotionalen Symptome am wichtigsten sind, ist, dass homöopathische Mittel nachweislich Änderungen auf geistig-emotionaler Ebene hervorgebracht haben. Je mehr wir die geistig-emotionalen Symptome der Mathematiker beachten, je mehr Gemütssymptome wir kennen, desto leichter werden wir diese Symptome vom Patienten auch bekommen. Ja, das sind für mich zwei Punkte, die er hier in einen Absatz getan hat. Vielleicht auch ein Übersetzungsproblem, aber ich finde, das sind zwei wichtige Sachen, die wir nochmal auseinandernehmen müssen. Also, Der zweite Grund, warum die geistig-emotionalen Symptome am wichtigsten sind, ist, dass das homöopathische Mittel nachweislich Änderungen auf geistig-emotionaler Ebene hervorgebracht haben. Und zwar nicht zu wenige. Also sowohl bei der Arzneimittelprüfung ist das gekommen, als auch natürlich nachher ganz deutlich sichtbar in der Wirkung der Arzneien. Und man dort sogar sieht, dass man Teilerfolge haben kann. Also wenn man Ignatia fälschlicherweise gibt, na, dann ist das zum Beispiel so, dass nur die Nerven besser werden, der Husten aber nicht. Also man hat sogar Teilwirkungen nur aufs Gemüt, na, wenn man die Arzneien nicht ähnlich genug verschreibt. Also die Wirkung aufs Gemüt von den homöopathischen Mitteln ist unbestritten. Zumal auch wenn Homöopathie ja trotzdem, also wenn Homöopathie ja signifikant über den Placebo-Effekt wirkt, wenn richtig verschrieben, hat das natürlich trotzdem eine Placebo-Wirkung. Das heißt, jede Arznei, ne, woran der Patient irgendwie positiv gebunden ist, hat ja diese Placebo-Wirkung unabhängig von der Substanz, die man da nimmt. Ne. Auch die wird man maßgeblich im Gemüt und so weiter feststellen, in der inneren Beruhigung. Also so oder so wird das ein wichtiger Punkt sein. Und wir wissen ja eben auch aus der Placebo-Forschung oder eben Epigenetik oder Traumaforschung, dass wenn dieser innere Druck, innere Stress nachlässt, dass dann auch die Entzündungen nachlassen. Also auch von der Seite her sehen wir, dass sich das gegenseitig eben auch bestätigt. Und das finde ich auch essentiell. Also wenn Homöopathie natürliche Heilungsprozesse nicht bestätigen würde, wäre sie auch Quatsch. Also nur indem sie auch die natürlichen Heilungen und die modernen Erkenntnisse bestätigt, wird sie ja zu diesem Naturgesetz, was ewig geltend ist. Sonst wäre es ja kein Gesetz, sonst wäre es weiterhin nur eine Theorie, die es nur zu erforschen gilt. Und das ist ja auch etwas, was wir, dem wir uns jetzt nicht widmen werden. Aber ich finde, dass uns das als Homöopathen viel spiritueller machen sollte. Nicht unbedingt religiös, schon gar nicht fanatisch oder dogmatisch oder missionarisch, nichts von all dem Käse, sondern spirituell machen sollte, weil wir ja eigentlich, also ich sage jetzt mal ganz überspitzt, machen wir so eine Art Magie. Also wir arbeiten mit unsichtbaren Arzneien auf unsichtbare Prozesse in den Menschen, die wir noch nicht mal erforschen können, können sie aber bereits schon beeinflussen. Das ist ja alles hochmagisch, ne? In einem Science-Fiction-Roman wird das großartige Magie, die da irgendeinen Heiler fabriziert, indem er unsichtbare Arzneien gibt und unsichtbare Kräfte im Menschen weckt, die dann unsichtbare Selbstheilungskräfte auslösen, dass wir die halt teilweise eben über Epigenetik, über Traumaforschung, über Unterbewusstseinsforschung, über Burnout-Forschung, dass wir die dort alles schon verstehen lernen und langsam sehen und dass das auch der Forschung Naturwissenschaft bewusst wird, dass es das gibt, ne? Ist ja was anderes. Ne? Aber auch wenn wir in der Physik uns tiefer hineingeben, werden diese Sachen auch schon wieder sichtbar. Also das ist ja gar nicht so unbekannt wie die Kernschulmedizin, Pharmaindustrie, die da an ihrem Homöopathie ist Bullshit, Blödsinn festhält, uns weismachen will, ist da ja viel mehr erforscht, als was sie gern hätten. Ne? Das Problem ist, dass man damit keine, also das ist jetzt eine Unterstellung, aber das ist echt ein Problem damit, dass man damit den ganzen aktuell etablierten Medizinbereich und deren Wirtschaftsleistung plus Arbeitsplatzsicherheit natürlich massiv in Gefahr bringt, wenn man irgendwann sagt, ja, das ist leider alles Bullshit. Und das ist natürlich nicht, weil es braucht weiterhin auch die Situation, wo es dann genau das braucht, ne? Ärzte und ihre Medikamente und auch die guten Medikamente für akute Behandlungen, vor allem wenn der Homöopath nicht vorankommt oder das homöopathische Mittel eben nicht den Erfolg bringt, weil man noch nicht das Ähnliche gefunden hat, ist man ja froh um all das Zeug. Ne? Aber es braucht, würde dann dazu führen, dass wir an einen gemeinsamen Strang ziehen und dann wird es auf einen Schlag einfach 2 Millionen Homöopathen brauchen, die wir auch gar nicht bieten können. Also wenn das Medizinsystem von heute auf morgen auf Homöopathie umstellt, werden wir lost im Land. Also das gönnt ja gar niemand. Ne? Insofern ist es auch super, dass es nicht so ist, dass es alles die Schultern, also alles auf den Schultern der Homöopathen liegt, auch wenn man sich das vielleicht manchmal als idealistischer Mensch wünscht. Aber umsetzbar ist es ja nicht. Da dürfen wir auch wirklich langsam reinwachsen und da in der Zeit, bis es soweit ist, unsere eigene Qualität schulen, hochhalten, verstärken uns und uns auch mehrheitlich, vielleicht nicht methodisch, aber inhaltlich auch unter einer Fahne versammeln, ohne dass da vorne irgendein Mann die trägt natürlich, sondern dass man sich auf das Ähnlichkeitsgesetz und deren Heilungspunkte einigt und dann den Rest auch nicht immer in Frage stellt und die Energie verbraucht, um gegenseitig da zu kämpfen und herauszufinden, wer denn der beste Homöopath ist. Ich bin abgeschwiffen, aber das hat jetzt irgendwie den Flow gebracht. Also, ne, die Homöopathie ändert auf geistig-emotionaler Ebene Symptome. Das ist die Essenz, sonst wäre es auch kein Naturgesetz. Das wollt ihr ergänzen. Weil der andere Teil hier, je mehr wir die geistigen, emotionalen Symptome der Mathematiker beachten, je mehr Gemütssymptome, wir kennen das so leichter, wenn wir Symptome vom Patienten bekommen, ist ja ein anamnestisches Problem. Also das hat ja mit der Fallaufnahme zu tun. Steht hier in einem Absatz, scheint mir nicht korrekt. Gehört nicht zusammen, das sind zwei verschiedene Punkte. Es ist nicht immer einfach, diese Symptome beim Patienten zu ermitteln. Den meisten Patienten fallen ihre Eigenschaften auf geistig-emotionaler Ebene nicht auf oder sie erkennen keinen Zusammenhang mit ihrer Krankheit oder sie wollen dem Arzt nicht ihre persönlichen Angelegenheiten mitteilen. Ausdauer und Erfahrung helfen dem Homöopathen, die notwendigen Informationen zu erhalten. Hier heute an der Stelle zwei Praxistipps. Wir haben ja letzte Woche besprochen über charakteristische Symptome. So auch hier rate ich vor allem den etwas fortgeschrittenen Therapeuten nicht dazu, einfach 50 Gemütssymptome aufzunehmen, weil die gar nichts bringen. Nachher muss ich ein Mittel finden, was 50 Gemütssymptome abdeckt, davon gibt es gar nicht so viele. Und man wird sich dann relativ schnell auf irgendwie 10, 15 Arzneien versteifen, weil auch nachgeprüfte gute Gemütssymptommittel, keine Ahnung, wie Lithium muriaticum oder Onychotoides oder auch die Milchmittel schon einen Teil der Gemütssymptome abdecken werden, aber ja nicht in dem Maße, wie das jetzt so ein gut oder überprüftes Mittel hat wie Natrium muriaticum oder so, ne, wo er einfach locker automatisch immer die Hälfte der Symptome abdeckt, die er fragt. So, weil einfach alle drinstehen. Na, nicht umsonst habe ich irgendwann mal den Gag gemacht nach 2 Jahren Repertorisationsunterricht, dass eigentlich gar keine Rolle spielt, was ich repertorisiere. Es kommt sowieso Nux vomica raus. Sodass Nux vomica und Sulfur und vielleicht noch 2, 3 andere große Polykreste in den meisten Repertorien so übervertreten sind, weil sie in allen Gemütsrubriken drinstehen, dass Gemütsrepertorisationen auch fast keinen Sinn ergeben. Ne? Weil entweder muss ich dort alle Mittel reinschreiben oder keins. Und das bringt uns wieder zu dem von letztem Mal, von Samstag, letzte Folge, dass es eben die charakteristischen Symptome braucht und dort eben nicht das Total, also nicht die gesamte Summe aller Gemütssymptome des Patienten, sondern die relevanten. Na, was ist das? Die relevanten sind die charakteristischen. Was ist das? Das sind die, die zur Krankheit gehören. Ein Beispiel. Ja. Nehmen wir an, ich frage jetzt, wir haben jetzt 10 Zuschauer im Moment, frage ich von den 10 Zuschauern, 10 Leute, ob sie ordentlich sind oder nicht, dann würde ich davon Antworten bekommen und könnte ja dann anfangen zu überlegen, ich könnte im Repertorium gucken und da gewissenhaft genau in Kleinigkeiten, na, und könnte dann das schon mal eintragen und bei 10 Leuten hätte ich diese Rubrik entweder gewissenhaft in Kleinigkeiten oder chaotisch, na, je nachdem. Vielleicht haben 2, ja, weiß nicht, eigentlich weder noch, kann ich es nicht verwenden, aber nehmen wir von 8 Leuten. Dann könnte ich das repertorisieren und könnte das ja als Symptom nachher verwenden und unter Umständen gebe ich dann von den 8 Leuten 4 ein Mittel für Perfektionisten und 4 ein Mittel für chaotische Leute. So, das ist aber völliger Bullshit. Entschuldigung, ne, dass ich das so sage, aber das ist natürlich absoluter Quatsch, weil ich ja überhaupt nicht weiß, was die Leute für eine Beschwerde haben. Vielleicht hat die eine von denen, die im Chat sind, einen Armbruch. Denn es ist völlig irrelevant, ob sie ordentlich ist oder nicht. Vielleicht hat die eine akute Blasenentzündung, dann ist das auch nicht relevant. Vielleicht ist diejenige erst seit 2 Wochen ordentlich und die letzten 18 Jahre ihres Lebens war sie chaotisch. Was soll ich dann nehmen? Das, was länger ist oder das, was kürzer ist. Also mit den Gemütssymptomen kann man sich ordentlich in die Nesseln setzen und nachher 2, 3, 4 gute Gemütssymptome repertorisieren, die aber gar nicht zu dem Problem gehören. Das heißt, Gemütssymptome, die er hier auch meint, der mir, oder wenn Kent davon schreibt, oder wenn Dr. Hughes das meint, oder wenn Hahnemann davon schreibt, dann meint er ja Gemütssymptome, die zur Krankheit gehören. Wir haben das irgendwann mal gemacht. Bei Kent hatten wir eins, wo er das definiert hat, und er gesagt, die Gemütssymptome sind die, wo die Patientin von der Liebe weggefallen ist zu Dingen. Fand ich eine gute Beschreibung, ne? Seit der Krankheit, wie geht's Ihnen? Ah, ich habe keine Liebe mehr zu meinem Mann. Ah, ich spüre keine Liebe mehr zu meinem Hobby. Ah, ich habe keine Lust, ne? So eine Form von Liebe, keine Lust mehr zu essen. Ah, ich habe keine Lust mehr zum Arbeiten. Ne? Oder seit der Krankheit, Gegenteil, bin ich sehr anhänglich an meinem Mann. Ich kann gar nicht ohne ihn sein, ne? Wie er sehen. Das sind Gemütssymptome, die relevant sind und das sind dann auch die relevantesten. Also stellt vor, was es über euch aussagt, ob ihr innerhalb einer Krankheit einen nicht juckenden Hautausschlag habt, na, wie das für euch auch subjektiv euch charakterisiert. Ne? Wenn mir jemand sagt, ja, Frau XY, das ist die mit dem nicht juckenden Hautausschlag. Weil dann lerne ich sie null kennen, oder? Ich weiß ja nichts über diese Frau. Und wenn wir in der Homöopathie den ganzen Menschen behandeln wollen, was sagt mir das über sie? Nichts. Ne? Aber wenn mir jemand sagt, ja, das ist die Frau XY, wenn die krank ist, dann ist die mir so extrem anhänglich, dass der Mann nicht aus der Tür, nicht mehr darf nicht mehr aus dem Zimmer rauslaufen. Dann merkt man, oha, na, jetzt habe ich sofort ein Bild von der Frau, ne, vielleicht auch ein falsches Bild, aber ich habe sofort ein Bild von der Frau und weiß, das ist ein charakteristisch relevantes Symptom. Also behaltet das Beispiel im Kopf bitte, ne, wenn ihr Gemütssymptome sammelt, und deshalb zwei Praxistipps von mir heute, gratis. Der Rest des Podcasts müsst ihr bezahlen. Ne? Die zwei Trips sind gratis, aber für die anderen Minuten, die ich jetzt hier spreche, schön überweisen. Ne? Kohle zu mir, aber die zwei Tipps sind gratis. Wie ich im Nux-Zustand gelandet habe. Ja. Vielleicht habe ich deshalb auch immer Nux repertorisiert, wegen meinem eigenen Geldgeilheit. Okay, finde wahrscheinlich nur ich lustig. Also, wo war ich? Mist, jetzt habe ich mich rausgebracht. Wir kommen zurück. Charakteristische Symptome. Zwei Praxistipps. Ha, guck, die Gratistipps sind mir direkt entfallen, weil ich gemerkt habe, sie sind ja kostenlos. Das erste ist, immer schauen, gehört, das habe ich eben erklärt, ne, gehört das Gemütssymptom tatsächlich zur Krankheit. Das heißt, es muss mindestens eine Korrelation bestehen, nicht unbedingt eine Kausalität, aber Korrelation. Ne, seit wann sind Sie so mega ordentlich, dass Sie fast Zwangsstörungen haben? Ja, seit dem Unfall. Okay. Was sind Sie noch seit dem Unfall? Ah ja, genau, das Schleudertrauma-Thema mit dem Nacken. Perfekt. Also brauchen wir Mittel für Schleudertrauma für sehr ordentliche Patienten mit Zwangsstörungen. Ne, so. Dann nehmen zweite Frage. Was, seitdem Sie diese chronische Darmentzündung haben, was hat sich in Ihrem Gemüt verändert? Ja? Sind Sie seitdem trauriger, ängstlicher, wütender, emotionaler, weniger emotional, anhänglicher, gern allein, gern in Gesellschaft? Wie ist Musik für Sie? Haben Sie die Spiritualität über die Krankheit entdeckt? Und so weiter und so fort. Ne? Alle Sachen, die außerhalb dieser Krankheit stattgefunden haben. Ne? Die Patientin hat seit 10 Jahren Darmentzündung und seit 2 Jahren ist sie ordentlich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Unter Umständen. Ne? Das heißt, es korreliert mit der Zeit, wann es gekommen ist, oder es korreliert mit der Zeit des Auslösers schwerer Themen. Ne? Manchmal zeigen sich ja Körpersymptome auch erst Jahre später, aber die Stresssymptome kommen ja zuerst. Das kann also sein, dass sie sagt, na, ist es jetzt nicht Schleudertrauma, sondern wir haben eine Mobbing-Situation in der Schulzeit und ab dann habe ich angefangen, mich zurückzuziehen und die starken Dysmenorrhoe-Beschwerden sind erst Jahre später aufgetreten. Aber in der Zeit habe ich mich dann noch mehr zurückgezogen. Ne? Dann ist die Introvertiertheit nicht erst wichtig, seitdem sie diese schweren Mensbeschwerden hat, sondern schon immer. Also schon immer seit dem Mobbing. Ne? Und dann ist natürlich das Mobbing und die Introvertiertheit als Gemütssymptom viel das Zentralere, als ob sie jetzt Darm, Blase oder Mensbeschwerden bekommen hat. Das spielt dann wie gar keine Rolle. Oder eine untergeordnete Rolle, sagen wir so. Ne? Sehr gut, das langt mir für heute. Ich hoffe, ihr habt auch genug. 1 Stunde 15 ist sicher eine kurze Leseecke-Nummer gewesen. Aber ich merke, für mich jetzt auch gut. Und dann, wie immer, wenn es am schönsten ist, soll man auch aufhören. So beende ich schon mal die Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt die 3 Folgen genossen oder respektive ihren Podcast, die eine vom Herrn Mir. Und ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende und ja, hoffentlich bis nächste Woche. Da weiß ich noch nicht, was da kommt. Das kommt, nehme ich dann irgendwann auf. Und genau, wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.